Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. In Doha, der Hauptstadt Katars, da laufen derzeit fieberhafte Bemühungen, eine Ausweitung des Gaza-Kriegs auf die gesamte Region noch zu verhindern. Denn, so sieht es US-Präsident Biden, sollte es endlich gelingen, eine Waffenruhe zu erzielen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, dann könnte das auch die Gefahr eines heftigen iranischen Gegenschlags reduzieren. Auf dem Tisch liegt also ein Vorschlag der USA. Er sieht eine Waffenruhe vor, die Freilassung der israelischen Geiseln und die Freilassung von Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Israel und die Hamas, sie verhandeln nicht direkt miteinander und doch spricht das Weiße Haus von ermutigenden Gesprächen, die morgen aller Voraussicht nach fortgesetzt werden sollen. Mehr dazu gleich. Außerdem, die Ukraine errichtet nach eigenen Angaben eine Militärkommandantur in der russischen Provinz Kursk. Und heute vor 3 Jahren eroberten die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan zurück. Was sich seitdem geändert hat und was jetzt Not tut, dazu ein Gespräch mit Elinor Zaino, die das Büro Kabul der Konrad-Adenauer-Stiftung damals geleitet hat. Die USA, Ägypten und Katar, sie fungieren ja bereits seit Monaten als Vermittler zwischen der Hamas und Israel. Angeblich liegt ein fast fertiges Dokument bereits vor. Doch vor allem dem israelischen Premierminister Netanyahu wird ja vorgeworfen, immer neue Forderungen nachzuschieben. Die Hamas setzte sich gar nicht erst mit an den Tisch. Sie verlangt nicht weitere Verhandlungen, sondern eine Annahme des vorliegenden Plans und meldet eine neue Zahl von Opfern des Gazakriegs. Angeblich ist die Zahl von 40.000 getöteten Palästinensern überschritten, wobei sie nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheidet. Jan-Christoph Kitzler über die Erwartungen der palästinensischen Seite an die Verhandlungen.
Khan Yunis, der zweitgrößte Ballungsraum im Gazastreifen. Auch hier im Süden gibt es immer wieder Kämpfe und neue Luftangriffe. Vor ein paar Tagen erst wurden zehntausende Menschen aufgefordert, aus Teilen der Stadt zu fliehen. Wohin, wissen viele nicht. Fast 40.000 sind in diesem Krieg schon getötet worden. Doch gerade sind hier Menschen auf den Straßen, Autos und Eselskarren. Sogar ein paar Stände, an denen Dinge verkauft werden, gibt es. Über 10 Monate sind die Menschen hier schon im Krieg. Und sie wissen, dass jetzt wieder verhandelt werden soll über eine Waffenruhe. Aber zuversichtlich ist dieser Mann, den ein Team der ARD trifft, nicht. Ich bin nicht optimistisch, weil es vorige Erfahrungen gibt. Wir haben schon mal gesagt, der Krieg ist zu Ende, waren froh, haben gefeiert, gelacht. Und dann war doch das Gegenteil der Fall. Es wurde nur noch schlimmer. Die Zerstörung, die Tötungen. Von diesem Ausgangspunkt her sage ich nein. Ich persönlich bin nicht optimistisch. Jetzt blickt er nach Doha, wo wieder einmal Verhandlungen über eine Feuerpause stattfinden, über die Freilassung von Geiseln in der Hand der Hamas und von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Vermitteln wollen die USA, Katar und Ägypten. Auf dem Tisch liegt ein 3-Stufen-Plan von einer 6-wöchigen Feuerpause über eine dauerhafte Waffenruhe bis zum Wiederaufbau von Gaza. Diesen Plan gibt es seit Monaten, doch immer wieder gab es neue Forderungen, neue Hürden. Bassem Naim, ein hochrangiges Hamas-Mitglied, schreibt dem ARD-Studio Tel Aviv, man werde nicht an neuen Verhandlungsrunden teilnehmen, sondern nur, wenn es um die Umsetzung dessen geht, was vereinbart wurde. Ibrahim Dalalcha leitet einen palästinensischen Think Tank in Ramallah. Er hält die Hamas-Position eher für taktisch als für strategisch. Für sie ist der Konflikt eine Hängepartie. Sie wollen eine Vereinbarung, die den Krieg beendet und eine politische Rolle der Hamas erhält und ihren Einfluss darauf, was am Tag danach in Gaza passiert. Und sie haben ihre Gründe, warum eine Vereinbarung, den Krieg zu beenden, jetzt kommen muss, um sicherzustellen, dass sie politisch überleben. Direkte Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel gab es bisher ohnehin nicht, aber schon so einige Vermittlungsversuche seit dem Terrorangriff des 7. Oktober und dem Ausbruch des Gazakrieges. Diesmal kommt erschwerend hinzu, dass der neue Chef der Terrororganisation Yahya Sinwar sich wahrscheinlich im Gazastreifen versteckt hält. Die Kommunikation mit ihm von außen ist schwierig. Entscheidend für die Hamas ist ein sicherer Weg zu einem Waffenstillstand. Israels Premier Netanyahu dagegen sagt, er wolle den Kampf nach einer Feuerpause wieder aufnehmen bis zur Zerschlagung der Hamas. Deswegen hat Ibrahim Dalalcha, der Experte für palästinensische Politik, auch nur sehr geringe Erwartungen an die Verhandlungen. Ich habe große Zweifel, denn ich denke, dass Israel bisher keine ernsthafte Absicht gezeigt hat, den Krieg dauerhaft zu beenden. Die Zukunft von Gaza beginnt nur mit einem dauerhaften Waffenstillstand. Doch während in Gaza immer wieder Kämpfe ausbrechen, während das Schicksal der Geiseln weiter ungewiss ist, wollen Hunderttausende auf der Flucht, dass die Waffen endlich schweigen. Wie dieser Mann in Khan Yunis. Wir wollen jetzt ein Ende. Wir sind müde. Wir wollen das jetzt, nicht morgen. Wir wollen, dass es heute kommt. Hoffentlich wird es gut morgen, aber wir wollen auch, dass es heute gut wird. Wir bitten alle, die palästinensische Führung und Amerika und Israel, wir wollen es heute, jetzt. Die nächsten Stunden und Tage der Verhandlungen werden über das Schicksal der Menschen in Gaza und der Geiseln entscheiden, mal wieder.
Jan-Christoph Kitzler berichtete. Und damit zum nächsten Konflikt- und Kriegsschauplatz in die Ukraine, nämlich der Bereich, den die ukrainische Armee im russischen Oblast Kursk eingenommen hat. Er ist ja überschaubar. Allerdings, dass es ihr überhaupt gelungen ist, kommt einer Demütigung von Russlands Präsident Putin gleich. Die ukrainische Seite hat nach eigenen Angaben jetzt sogar eine Militärkommandatur eingerichtet. Peter Sawicki berichtet.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das Kampfgeschehen in der russischen Region Kursk weiterhin im Griff und schafft dort nun außerdem administrative Strukturen. So habe man im Laufe des seit 1,5 Wochen andauernden Vorstoßes gut 1100 Quadratkilometer russischen Territoriums unter Kontrolle gebracht, erklärte der ukrainische Armeechef Oleksandr Sirski in einem Lagebericht. Insgesamt sei man 35 Kilometer ins Landesinnere vorgerückt. Im Detail sind diese Angaben schwierig zu verifizieren. Unabhängige Beobachter gehen von einer etwas geringeren Fläche aus, die unter ukrainischer Kontrolle steht. Gleichwohl versucht die Ukraine, ihre Position auch formal zu verfestigen. So wird laut Präsident Volodymyr Selenskyj in der russischen Kleinstadt Sudja eine ukrainische Militärkommandantur eingerichtet, womit Kiew administrative Aufgaben auf russischem Gebiet übernimmt. Bereits zuvor hatte die Ukraine die Einrichtung humanitärer Korridore in Kursk angekündigt. Der Vorstoß in Kursk scheint bislang aber nicht zu einer Entlastung der ukrainischen Armee im Osten des Landes zu führen. So bezeichnete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donetsk die dortige Lage als sehr schwierig. Militärexperten zufolge rückte Russland zuletzt weiter auf die Stadt Pokrowsk zu. Die Industriestadt spielt für die ukrainische Armee im Raum Donetsk eine wichtige logistische Rolle.
Es würden keine Wehrpflichtigen eingesetzt bei der angeblichen Spezialoperation in der Ukraine. Das war die feste Zusage von Wladimir Putin an sein Volk, damit hier gar keine Unruhe erst aufkommt. Doch zwischen Theorie und Wirklichkeit klafft wie so häufig in Putins Machtsystem eine gewaltige Lücke. Florian Kellermann mit Hintergründen.
Der russische Staatschef Wladimir Putin gab seinen Landsleuten ein Versprechen, als er 2022 die Invasion in der Ukraine verkündete. Ich will mich an die Mütter, Ehefrauen, die Schwestern, Bräute und Freundinnen der Soldaten wenden, die sich jetzt im Kampf befinden. Ich unterstreiche, an den Kampfhandlungen nehmen keine Wehrdienstleistende teil und dazu wird es auch nicht kommen. Daran hielten sich die russischen Generäle zwar nicht immer in den vergangenen 2,5 Jahren, doch die Armeeführung stellte es stets als Versehen dar, wenn doch Wehrpflichtige an der Front auftauchten. Die jungen Männer wurden dann rasch zurück nach Russland geholt, die verantwortlichen Offiziere sogar bestraft. Doch das scheint sich zu ändern. Seit die Ukraine vor über einer Woche im Bezirk Kursk auf russisches Staatsgebiet vorgedrungen ist, Russland will diesen Vorstoß ganz offenbar auch mit Wehrdienstleistenden aufhalten und zurückdrängen. Jene, die im Gebiet Kursk ihren Dienst leisten, werden von dort nicht abgezogen. Und weitere sogar dorthin verlegt, sagt Grigori Sviertlin von der Nichtregierungsorganisation Idite Lesam, auf Deutsch Haut ab, die Deserteuren hilft. Sviertlin im russischen Exilfernsehsender Dozhd. Bei uns haben sich innerhalb von einer Woche über 30 Wehrdienstleistende oder ihre Angehörigen gemeldet, mit der Information, dass sie an der Front kämpfen. Aus dem Leningrader Bezirk haben sie uns geschrieben, dass schon 250 Wehrdienstleistende von dort in den Bezirk Kursk verlegt wurden, um ihn zu verteidigen. Ein ähnliches Bild im Moskauer Umland. Dort droht man denen, die sich weigern, mit einem Strafverfahren wegen Fahnenflucht und 7 Jahren Gefängnis. Aus rechtlicher Sicht darf die russische Armee Wehrdienstleistende in Kampfhandlungen einsetzen, wenn sie ihre Grundausbildung von 4 Monaten absolviert haben und auch für einen bestimmten Einsatz geschult wurden. Doch selbst diese Voraussetzungen würden nicht mehr eingehalten, berichten Sverdlin und andere Aktivisten. Bei den Angehörigen von Wehrdienstleistenden an der Front regt sich erster Protest. Einige von ihnen klagen russischen Exilmedien ihr Leid. Diese berichten meist anonym über die Schicksale der jungen Männer. Mütter von Wehrdienstleistenden haben indes im Internet eine Petition gestartet. Sie beklagen, Schlampigkeit in der Armeeführung habe dazu geführt, dass die Wehrdienstleistenden im Krieg kämpfen. Und sie rufen Kreml-Chef Wladimir Putin dazu auf, bei Gefangenenaustauschen mit der Ukraine künftig vor allem ihre Söhne freizubekommen. Bisher haben knapp 900 Menschen die Petition unterschrieben. Aus dem Kreml gibt es dazu noch keine Reaktion. Aber einige aus der Kreml-Partei, einiges Russland, verteidigen bereits den Einsatz von Wehrdienstleistenden im Krieg. So der Duma-Abgeordnete Andrei Guruljow, Generalleutnant der Reserve im russischen Fernsehen. Es heißt, wir hätten die Grenze im Bezirk Kursk mit Wehrdienstleistenden bewacht. Deshalb seien die Ukrainer durchgekommen. Das ist ein Irrtum. Mit wem haben wir all unsere Kriege gekämpft? Etwa in Afghanistan? Mit Wehrdienstleistenden natürlich. Bisher kann man nur spekulieren, warum Russland in Kursk Wehrdienstleistende einsetzt. Einige Kommentatoren meinen, immer weniger Männer meldeten sich freiwillig zur Armee, es fehle zunehmend an Soldaten. Außerdem will Kreml-Chef Putin offenbar so wenige Soldaten wie möglich von anderen Frontabschnitten abziehen, um dort den Angriff auf die Ukraine fortsetzen zu können.
Florian Kellermann war das. Es ist bereits 3 Jahre her, aber die Bilder, die um die Welt gingen, wirken, als wäre es erst gestern gewesen. Vor 3 Jahren nämlich, da spielten sich am internationalen Airport in Kabul unbeschreibliche Szenen ab. Hunderte, Tausende versuchten buchstäblich alles, um noch aus dem Land zu kommen. Sie klammerten sich an Tragflächen und krochen in Fahrgestelle der Militärmaschinen. Denn die radikal-islamischen Taliban schickten sich an, die Hauptstadt zu erobern. Amerikaner und mit ihnen die internationalen Partner zogen sich Hals über Kopf aus Afghanistan heraus. In den vergangenen 3 Jahren hat sich das Leben für die Menschen in Afghanistan dramatisch verändert, vor allem für Frauen und Mädchen. Manche Menschen fürchten teils um ihr Leben. Gabor Hallas hat mit einem gesprochen.
Mohammad Azim sitzt in Kabul, trägt Sonnenbrille und Maske. Niemand soll ihn erkennen.
Was denken Sie, wie es einem Menschen geht, der keine Sicherheit für sein Leben, sein Eigentum, seine Ehre, seine Familie und seine Kinder hat, keine Arbeit und der seinen Job verloren hat, der heimlich im Keller lebt und dem das Atmen schwerfällt?
Mohammad, der eigentlich anders heißt, war Journalist, ein bekanntes Gesicht im afghanischen Fernsehen. Er hat über die Verbrechen der Taliban berichtet. Mohammad ist einer von Tausenden. Er soll nach Deutschland kommen über das Bundesaufnahmeprogramm. Das ist zum Beispiel gedacht für Journalisten, für Frauenrechtlerinnen oder für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Die Bundesregierung hat versprochen, sie nicht im Stich zu lassen. Doch was ist das noch wert? Die Bundesinnenministerin klingt zurückhaltend. Nancy Faeser sagt, Deutschland habe bereits viel getan.
Wir werden diejenigen, die Anträge gestellt haben, auch auf jeden Fall weiter bearbeiten. Wie die Zukunft ist, wie das finanziert werden kann, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
Es gibt kein Geld für das Programm im nächsten Jahr, so heißt es aus dem Innenministerium, mit Verweis auch auf die schwierige Lage im Bundeshaushalt. Das Auswärtige Amt pocht auf den Koalitionsvertrag und das Versprechen, das die Bundesregierung gegeben hat. Dieses Versprechen hätte man nie geben dürfen, so sieht es die Union. Innenpolitiker Alexander Trom kritisiert außerdem das aus seiner Sicht völlig intransparente Verfahren.
Darüber hinaus bestehen erheblichste Sicherheitsbedenken dahingehend, welche Personen hier vom Außenministerium nach Deutschland geholt werden. Und deshalb, ja, dieses Bundesaufnahmeprogramm gehört sofort eingestellt.
Es sind Bilder, die vor 3 Jahren um die Welt gehen. Die Taliban überrennen Kabul, Menschen klammern sich verzweifelnd an startende Flugzeuge. Deutschland hat bislang mehr als 34.000 Afghanen aufgenommen. Seit knapp 2 Jahren gibt es das Bundesaufnahmeprogramm. Hier schlagen Nichtregierungsorganisationen Menschen vor. Die deutschen Behörden wählen dann aus, fordern Dokumente an, überprüfen die Personen. Erst dann gibt es ein Visum. In knapp 2 Jahren sind nur etwa 600 Personen über das Programm eingereist. Nun steht es auf der Kippe.
Wir schicken die in den Tod.
Das sagt Elaha Hakim von der Organisation Kabul Luftbrücke. 20 Jahre habe Deutschland versprochen zu helfen und sei dann überstürzt abgezogen.
Und zum zweiten Mal sagen wir, tut mir leid. Es geht hier einfach Menschen zurücklassen zum Sterben. Wir lassen die sterben, nicht weil die hungern, sondern die werden ermordet.
3 Jahre nach dem Fall von Kabul blickt Deutschland anders auf Afghanistan, diskutiert darüber, Straftäter abzuschieben, besonders nachdem im Mai in Mannheim ein Afghane einen Polizisten ermordete, sehr wahrscheinlich aus islamistischen Motiven.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Das sagt der Bundeskanzler im Juni, doch wie soll das gehen? Abschieben in ein Land, in dem die deutsche Botschaft geschlossen ist? Eine Lösung hat die Bundesregierung noch nicht präsentiert. Die Taliban haben ihre Hilfe angeboten, doch mit denen über Abschiebungen zu sprechen, wäre fatal, sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig.
Dass man jetzt ausgerechnet mit den Vertretern eines geächteten Regimes anfängt, über Abschiebungen zu reden, statt über Menschenrechte, finde ich dann schon sehr bedenklich.
In Kabul wartet Mohammed Azim weiter auf eine Nachricht von den deutschen Behörden. Er hat Dokumente eingereicht und nichts mehr gehört.
Es scheint, als ob das Leben eines Afghanen für die Welt keinen Wert hat. Leider haben sie mich nicht mehr kontaktiert.
6 Monate ist das her und jeden Tag schwindet die Hoffnung ein Stück mehr.
Soweit der Bericht von Gabor Halas. Elinor Zaino von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Von September 2018 bis August 2021 leitete sie das Büro Kabul, also bis zum Abzug der internationalen Gemeinschaft aus Afghanistan. Vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen und meine erste Frage an Sie, wenn Sie an die Tage im August 2021 zurückdenken, was erscheint Ihnen da als erstes vor dem geistigen Auge?
Ja, also die Machtübernahme im August, die ging wirklich rasant schnell. Wir hatten kaum Zeit nachzudenken, kaum Zeit wirklich zu handeln. Also wir haben wirklich gehandelt wie Maschinen. Und meine einzige Sorge war einfach, dass die Situation eskaliert. Also dass quasi Kabul belagert wird, dass vielleicht auch bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen. Also weniger, dass die Taliban uns direkt angreifen. Dafür hatten sie jetzt dann auch keinen Grund mehr, sondern dass die Lage eskaliert. Und das waren sehr, sehr intensive Tage.
Wie war denn Ihre Gemütslage da, dieses Land so auch so Hals über Kopf verlassen zu müssen und damit ja auch die Menschen?
Also es war natürlich einerseits schon seit Monaten absehbar, dass diese Machtübernahme kommt. Wir wussten nur einfach nicht, wann kommt dieser Tag und wie schnell kommt er. Ich glaube, die Schnelligkeit, die hat dann doch viele überrascht. Ja, es war natürlich auch mit sehr gemischten Gefühlen, weil man überhaupt nicht wusste, ist jetzt alles verloren, wofür man sich jetzt auch lange, jahrelang eingesetzt hat. Man hatte eine Zeit lang noch Hoffnung, dass es vielleicht noch irgendeine Art von Verhandlungslösung gibt. Aber irgendwann war auch klar, dass das nicht der Fall sein wird und dass jetzt einfach eine ganz neue Zeit anbrechen wird.
Wie würden Sie denn Ihren Versuch, zum Flughafen zu kommen, beschreiben und die Szenen dort vor Ort?
Also ich persönlich bin eine Woche vorher ausgereist, noch mit einem normalen Linienflug nach Usbekistan und musste dann quasi unsere Ortskräfte rausholen von außen und war natürlich Tag und Nacht mit allen in Kontakt. Und das waren ganz dramatische Szenen. Also wir wussten eigentlich relativ schnell, dass wir nicht rauskommen, dass unsere Leute nicht auf den Flieger kommen und mussten uns alternative Routen überlegen, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Und wir haben dann quasi die Landroute gewählt. Und auch das war einfach im Nachhinein einfach auch sehr, sehr viel Glück, dass da nichts passiert ist, dass von unseren Menschen, von unseren Mitarbeitern wirklich jeder heil in Sicherheit gekommen ist.
3 Jahre ist das jetzt her. Wie hat sich das Leben in Afghanistan verändert seitdem? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, auch das. Ich kann das jetzt natürlich die meiste Zeit nur von außen betrachten oder mit Kontakten nach Kabul. Ich war letztes Jahr nochmal in Kabul. Interessanterweise, auf den ersten Blick hat sich Kabul nicht so viel verändert. Also das Stadtbild hat sich kaum verändert. Man sieht Frauen auch ganz normal weiterhin auf der Straße, auch in der muslimischen Kleidung, wie sie vorher schon getragen haben, also jetzt keine Burka. Das Leben wirkte erstmal relativ normal, auch relativ friedlich, weil auch der Krieg vorbei ist. Und die großen Änderungen, die spürt man dann erst oder merkt man erst auf den zweiten Blick, wenn man mit den Menschen spricht.
Zum Beispiel?
Und wenn man das, was die Menschen sehr stark bedrückt, ist einmal die Perspektivlosigkeit, die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, aber auch überhaupt die Zukunftsperspektiven im Bildungsbereich, für die Weiterentwicklung, für die Kinder, für die eigene Familie. Da bestehen sowohl für Frauen, aber auch für Männer einfach wenig Perspektiven, wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Und da spürt man eine sehr starke Lethargie und Depression bei vielen Menschen.
Frauen und Mädchen sind die Hauptleidtragenden?
Ja, das kann man schon sagen. Also für Frauen gab es die größten Veränderungen. Für Frauen natürlich muss man sagen, die vorher ein anderes Leben hatten, also vor allem Mittelschicht, Bildungsschicht in den Städten. Anders ist natürlich die Situation auf dem Land, also dort, wo Menschen seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch seit Jahrhunderten Subsistenzwirtschaft betrieben haben. Dort war das Leben vorher nicht anders und ist auch jetzt nicht deutlich anders geworden. Also wir sprechen hier natürlich schon von einer bestimmten Gruppe von Menschen, von Frauen. Für die hat sich am meisten geändert, das kann man auf jeden Fall sagen.
Waren die 20 Jahre Afghanistan-Einsatz aus Ihrer Sicht umsonst?
Das ist natürlich schwer zu sagen, also was wirklich umsonst war. Wir haben jetzt zumindest eine Generation, die Bildung genossen hat. Aber ab jetzt drehen sich die Uhren auch wieder in eine andere Richtung. Und ja, natürlich, wenn man das Verhältnis betrachtet, wie viel die internationale Gemeinschaft in dieses Land investiert hat, nicht nur an Ressourcen und Geld, auch an Zeit, an Menschenleben auf allen Seiten, ja, ist natürlich, das Ergebnis ist fatal. Also ist für uns, für unsere Seite wirklich dramatisch.
Die Frage ist ja, Frau Zeinow, was kann man machen in der jetzigen Situation? Kann man überhaupt irgendwas machen?
Also ich glaube, einmal müssen wir uns eingestehen, dass wir einfach kaum noch eine Rolle spielen. Wir haben auch kaum noch Einflussmöglichkeiten. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir den Gesprächsfaden, den Dialog ins Land offen halten, also dass wir noch Türen haben, auch politische Türen, auch zur jetzigen Regierung.
Auch zu den Taliban. Und
ja, also ich halte es für wichtig, dass der politische Gesprächsfaden nicht völlig abreißt. Und Deutschland hat sich da tatsächlich in eine sehr starke Isolation betrieben, also verweigert auch den Gesprächsfaden. Andere Länder sind pragmatischer und versuchen, über das Gespräch auch mehr Informationen zu haben, auch Zugang zu Bevölkerungsgruppen, die man sonst vielleicht schwieriger erreichen kann. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man das aufrechterhält.
Frau Zeinow, in Deutschland wird ja derzeit diskutiert, ob man Flüchtlinge aus Syrien und aus Afghanistan wieder in ihre Heimatländer abschieben kann. Mit Blick auf Afghanistan, kann man aus Ihrer Sicht?
Auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Und die Frage beschäftigt uns ja auch schon seit langem, die Frage der Bedrohungslage. Und wichtig zu verstehen ist hier, dass die Bedrohungslage für jeden Menschen unterschiedlich ist. Also wenn man jetzt beispielsweise diskutiert, auch das Thema Straftäter oder das Thema Ortskräfte, man kann es nicht pauschal beurteilen, wie jemand vor Ort gefährdet wird. Es kann aus dem persönlichen Umfeld heraus nur entschieden werden oder überhaupt begutachtet werden. Also wird die Person einem bestimmten politischen Umfeld zugeordnet? Hat sie vielleicht auch persönliche Fäden, familiäre Fäden und Konflikte vor Ort zu fürchten? Das ist auch immer ein großer Punkt. Also wie gesagt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Man muss wirklich eine sehr genaue Einzelfallprüfung machen, wenn man diesen Weg gehen möchte.
Diese Ortskräfte, das sind ja Personen, Menschen, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben, als Übersetzer zum Beispiel. Und die Bundesregierung, die hat damals gesagt, wir tun alles, um diese sogenannten Ortskräfte nach Deutschland zu holen und auch besonders gefährdete Personen wie Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Anwälte. Das Innenministerium sagte, 540 Personen seien gekommen. Etwa 3000 Menschen sind Zusagen gemacht worden. Zusammen mit anderen Aufnahmeprogrammen sind über 34.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Unterm Strich würden Sie sagen, hat Deutschland also seine Versprechungen eingehalten?
Also ich glaube, wir haben viel zu hohe Erwartungen gegeben und auch viel zu hohe Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden und auch gar nicht eingehalten werden können. Und ich glaube, da liegt das Problem. Also ich glaube, wir hätten von Anfang an anders kommunizieren müssen.
Nämlich?
Wir hätten klarer darstellen müssen, also wen wir überhaupt tatsächlich, wer tatsächlich gefährdet ist, was wir da auch für Unterstützung bieten und dass es wirklich einmal eine lange Prozedur ist, dass es nicht einfach ist, einfach so tatsächlich zu evakuieren oder auch quasi eine Relocation durchzuführen, wie man das so nennt. Ich glaube, da wurden sehr, sehr viele hohe Hoffnungen und Erwartungen erzeugt, die eigentlich auf Enttäuschung angelegt waren. Und das ist eigentlich für beide Seiten gerade gut gewesen. Also ich habe schon während der Evakuierung und auch im Vorfeld gemerkt, da wird es große Enttäuschung geben, weil wir das gar nicht leisten können, auch Güste schon gar nicht leisten können.
Das Schutzprogramm für die sogenannten Ortskräfte, das steht ja auf der Kippe, und zwar aus finanziellen Gründen, jetzt vor dem Hintergrund der Haushaltsverhandlungen. Was würde das bedeuten aus Ihrer Sicht?
Ja, auch das ist natürlich auch ein Problem. Also dass jetzt auch noch die Haushaltsdebatte auch noch dazwischen kommt. Also wir haben jetzt auch in Deutschland eine ganz andere Situation. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass einfach viele Menschen, die darauf gesetzt haben, von Deutschland evakuiert zu werden, dass sie sich andere Lösungen überlegen müssen und wahrscheinlich auch nicht mehr von uns rausgeholt werden können. Und ich denke, ja, das wird nochmal zu weiteren Enttäuschungen führen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Eine bittere Aussicht für die betroffenen Menschen. Abschließend gefragt, welche Zukunft sehen Sie für Afghanistan?
Im Moment ist es noch ganz schwer zu sagen, in welche Richtung das noch weiter kippen kann. Also wir haben jetzt quasi ein Afghanistan, das seinen Platz in der internationalen Welt noch nicht gefunden hat. Im Moment versucht die Taliban-Regierung noch Kontakte zu allen Ländern zu haben, ist auch bemüht um gute Kontakte. Aber ich fürchte, dass irgendwann wird das Land dann doch in eine bestimmte Richtung gehen, sich vielleicht auch einem bestimmten Lager zuordnen müssen, obwohl sie bemüht sind, sich nicht in Konflikte reinziehen zu lassen. Und im Moment ist der Trend leider auch so, dass politisch wird es autoritärer, es wird regiert durch Dekrete, und selbst wenn unter den Taliban Pragmatiker die Mehrheit stellen, das Machtzentrum ist in Kandahar, das ist ein sehr autoritärer, reaktionärer Zirkel um den Emir, und das ist aktuell der Trend. Und ich befürchte, dass erstmal keine positiven Nachrichten aus Afghanistan kommen werden.
Afghanistan 3 Jahre nach dem Abzug. Das war ein Gespräch mit Elinor Zeino von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Jetzt ist es 23.37 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Im Kreis Euskirchen warnen die Behörden davor, in Mechernich das Trinkwasser wie gewohnt zu nutzen. Andreas Schmidt.
Die Stadtwerke Mechernich haben die Menschen im Stadtgebiet aufgerufen, das Trinkwasser nicht zu nutzen, auch nicht zum Duschen oder Wäschewaschen. Alle im Stadtgebiet Mechernich sollten sich einen Vorrat an Trinkwasser anlegen. Es wird auch eine Notwasserversorgung aufgebaut. Ähnlich wie an der Kaserne in Köln-Wahn gestern wurde auch in Mechernich ein Loch in einem Zaun am Bundeswehrstandort entdeckt. Nicht weit weg von diesem Loch steht ein Trinkwasserhochbehälter. Darüber werden die Bundeswehr und auch Teile des Stadtgebiets von Mechernich versorgt. Ob das Trinkwasser wirklich verunreinigt wurde, das ist laut den Stadtwerken noch nicht klar. Experten der Feuerwehr aus Essen sollen noch in der Nacht Proben des Trinkwassers auswerten.
In Schweden ist ein Fall der neuen Variante der Viruskrankheit Mpox aufgetreten. Sophie Donkes.
Es handelt sich um den ersten bestätigten Fall außerhalb des afrikanischen Kontinents. Die infizierte Person habe sich während einer Reise dorthin angesteckt. Laut der schwedischen Gesundheitsbehörde bestehe keine Gefahr für die breite Bevölkerung. Trotzdem nähme man den Fall sehr ernst. Mpox nannte man früher Affenpocken, da sie zuerst bei diesen Tieren nachgewiesen wurden. Erkrankte leiden unter Hautausschlag, Fieber und Muskelschmerzen. Es gibt bereits 2 Impfstoffe, doch auf dem afrikanischen Kontinent sind nicht genügend Impfdosen vorhanden. Die Weltgesundheitsbehörde hatte wegen mehrerer Ausbrüche in Afrika gerade erst die höchste Warnstufe ausgerufen, vor allem wegen einer besonders ansteckenden Virusvariante.
Palästinenser Präsident Abbas hat bei seinem Besuch in Ankara eine Ankündigung gemacht. Paul Jens.
Mahmoud Abbas kündigte in seiner Rede an, den Gazastreifen besuchen zu wollen. Auch wenn er dabei sein Leben gefährde, sei sein Leben nicht mehr wert als das der vielen Kinder, die im Gazastreifen gestorben seien. Gleichzeitig verlangte er, dass sich sowohl die Vereinten Nationen als auch Staatschefs aus aller Welt dafür einsetzten, das Leid der palästinensischen Bevölkerung zu stoppen. Israel müsse seine Aggression gegen die Palästinenser umgehend einstellen. Israel attackiert seit Monaten Ziele im Gazastreifen als Reaktion auf den Überfall durch Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023. Mahmoud Abbas bedankte sich in seiner Ansprache bei der Türkei und Präsident Erdogan für die Unterstützung in Form von Hilfslieferungen. Zudem hob er die Solidarität der türkischen Parteien sowie der türkischen Bevölkerung im Gaza-Konflikt hervor. Abbas betonte, nur eine Lösung dieses Konflikts könne Frieden für die gesamte Region bringen, und eine Lösung müsse einen geeinten Staat Palästina umfassen.
Im russischen Jekaterinburg ist die russisch-amerikanische Staatsbürgerin Xenia Chavana zu 12 Jahren Straflager verurteilt worden. Björn Blaschke.
Der 32-Jährigen war vorgeworfen worden, unmittelbar nach Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 Geld gespendet zu haben an eine Hilfsorganisation, die in der Ukraine arbeitet. Es handelt sich um einen Betrag von umgerechnet etwa 50 Euro. Russlands Geheimdienst FSB hatte ihr vorgeworfen, Geld für medizinisches Material, Ausrüstung, Waffen und Munition für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt zu haben. Die Balletttänzerin, die in Los Angeles lebte und arbeitete, war Ende Januar in Jekaterinburg während eines Familienbesuchs festgenommen worden. Washington wirft Moskau vor, US-Bürger aufgrund unbegründeter Anschuldigungen zu verhaften, um sie als Druckmittel für die Freilassung von im Ausland verurteilten Russen zu benutzen. Das Urteil jetzt fiel 2 Wochen nach dem größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat eine zügige Aufarbeitung der Corona-Politik gefordert. Birte Sönnigsen.
Egal ob Untersuchungsausschuss, Arbeitsgruppe oder Enquetekommission. Für Gesundheitsminister Lauterbach ist es wichtig, dass die Aufarbeitung der Corona-Zeit jetzt schnell beginnt. Dem Spiegel sagte er, jede Verzögerung ist Wasser auf die Mühlen derer, die die Pandemie nachträglich verharmlosen wollen. Lauterbach hatte sich früh für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie ausgesprochen, wollte sich dann als Minister aber nicht einmischen, wie diese konkret aussehen soll und stets auf den Bundestag verwiesen, der darüber entscheiden müsse. Doch die Ampelfraktionen haben sich bisher nicht auf einen Weg zur Aufarbeitung einigen können. Lauterbach erhöht jetzt den Druck, spricht sich für maximale Transparenz aus. Aus seiner Sicht gibt es keine Dokumente, die auf ein politisches Vergehen hindeuten könnten. Der Minister selbst war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem die Protokolle des Corona-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts komplett ins Netz gestellt wurden. Daraufhin forderte FDP-Politiker Wolfgang Kubicki den Rücktritt des Ministers. Er wirft ihm vor, Einfluss auf die Wissenschaftler des RKI genommen zu haben, um Ängste vor Corona zu schüren.
Und damit zum Aktienmarkt. Konstantin Röse meldet sich von der Börse in Frankfurt am Main.
Geradezu euphorisch waren Anleger heute an der Börse unterwegs. Das zeigte sich auch am Verlauf des Leitindex DAX. Am Nachmittag sprang das Börsenbarometer aus dem Stand deutlich über die 18.000-Punkte-Marke. Börsenprofis verwiesen auf gute US-Daten. So hatten sich Einzelhandelsumsätze und Arbeitsmarktdaten besser entwickelt als gedacht. Ängste vor einer Rezession traten daher mehr und mehr in den Hintergrund. Nicht so in China. Die Stimmung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist angeschlagen. Dort macht noch immer die Immobilienkrise Sorgen. Heute meldete die chinesische Statistikbehörde außerdem, dass die Produktion in der Industrie schwächelt. Für deutsche Unternehmen heißt das, der chinesische Markt ist aktuell kein Treiber von Wachstum. Für Aufsehen sorgte heute an der Börse der Agrarhändler BayWa. Der Konzern aus dem kleineren SDAX ist besonders Landwirten in Süddeutschland ein Begriff. Der Konzern kauft Bauern etwa ihre Getreideernte ab und ist deshalb wichtig für die Lebensmittelversorgung. Doch die BayWa ist hoch verschuldet und in finanzielle Schieflage geraten. Helfen sollen jetzt Genossenschaften und Banken mit einer Finanzspritze in Höhe von einer halben Milliarde Euro. Anleger sind froh, Papiere von BayWa kletterten 16% nach oben. Der Leitindex DAX beendete den Handel mit 18.183 Punkten, ein kräftiges Plus von 1,7%. Damit steigt der Wochengewinn immer weiter auf mittlerweile 2,6%.
Und jetzt ist es 23.43 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Das Verbot der Gesellschaft, die das rechtsextreme Blatt Kompakt herausgibt, das Bundesverwaltungsgericht hat es gestern zunächst einmal zumindest aufgehoben. Eine Niederlage für Innenministerin Faeser von der SPD. Doch noch ist in der Hauptsache kein Urteil ergangen. Faeser rechtfertigte heute ihre Entscheidung und will grundsätzlich an ihrem Kurs festhalten. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Es war eine vorläufige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, nach der das Kompaktmagazin wieder erscheinen darf. Gleichwohl, die Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist harsch. Die SPD-Politikerin hatte die GmbH, die Trägerin unter anderem des Magazins ist, im Juli nach Vereinsrecht verbieten lassen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey sagte dazu in der ARD:
Die Bundesinnenministerin hat dieses Verbot verfügt und deswegen trägt sie natürlich auch die politische
Verantwortung für ein mögliches Scheitern.
Gestern schon hatten Vertreter der AfD Faesers Rücktritt gefordert. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, hatte die Innenministerin hart kritisiert. Im Spiegel legte er nach, sie habe sich vor den drei ostdeutschen Landtagswahlen als beste Wahlkämpferin der AfD inszeniert. Ähnlich die Wertung des FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle gegenüber dem Blatt. Das Kompaktnetzwerk könne sich nun als Opfer darstellen. Angesichts von dessen Bedeutung für die rechtsextreme Szene sei mehr Sorgfalt geboten. Der stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Sherwin Hakschino befand in der Welt, Extremismus bekämpfe man nicht mit Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, sondern mit einer an den Interessen der Menschen orientierten Politik. Faeser selbst gab sich am Vormittag entschlossen.
Wir werden unsere Rechtsauffassung im Hauptsacheverfahren weiter genauso klar umfassend vertreten. Und wir werden auch weiterhin Verfassungsfeinden sehr entschieden entgegentreten, nämlich denjenigen, die aggressiv gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie agieren.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte gestern einen Beschluss veröffentlicht, wonach sich noch nicht sagen lässt, wie die Hauptsache ausgehen wird. Mit Blick auf die Pressefreiheit fiel die Abwägung zugunsten des Magazins und Online-Auftritts aus, die mindestens bis zu dieser Entscheidung wieder erscheinen dürfen. Zwar belegen auch nach Ansicht der Richter zahlreiche Magazinbeiträge die verfassungsfeindliche Grundhaltung der Kompakt GmbH, aber bei weitem nicht alle. Offen ist deshalb, ob unter anderem das, was mit der Menschenwürde unvereinbar ist, die Zeitschrift prägt. Und ob nicht mildere Mittel wie Schwärzungen bei konkreten Artikeln oder Veranstaltungsverbote ausgereicht hätten. Hierauf unter anderem bezieht sich die Kritik des Deutschen Journalistenverbandes, dessen Bundesvorsitzender Mika Beuster betonte am Morgen im Deutschlandfunk:
Lange Jahre hat man zugeschaut und nichts gemacht und dann zückt man auf einmal das schärfste Schwert, ohne für irgendwas anderes zu tun. Und genau daran scheitert es eben nicht daran, dass man weiß, dass das ein gesichert rechtsextremes Magazin ist.
In einer Pressekonferenz zeigte sich Jürgen Elsässer, der Geschäftsführer der GmbH und Chefredakteur, hochzufrieden.
Für uns als Magazin bringt dieser unerwartete Erfolg eine große Verantwortung und eine große Chance. Vor Faesers Attacke haben uns vielleicht 2 Millionen Deutsche gekannt. Jetzt dürften es 60 Millionen sein. Entsprechend steigt auch unsere publizistische Schlagkraft.
In einem Punkt hatte das Bundesverwaltungsgericht zugunsten des Innenministeriums entschieden. Das darf nun noch eine Woche lang sichern, also kopieren, was die Polizei im Juli beschlagnahmt hatte. Darunter ist, so Elsässer, auch die Abonnentenkartei. Die schon vor dem Verbot gedruckten August-Magazine würden nun soweit möglich ausgeliefert.
Soll das Bundeskriminalamt mehr Befugnisse erhalten, zum Beispiel das Durchsuchen von Räumlichkeiten, ohne dass der Betroffene davon weiß? Innenministerin Faeser hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, doch ihr Kabinettskollege, Justizminister Buschmann von der FDP, der widerspricht. Johannes Kuhn.
Mit deutlichen Worten erteilt Bundesjustizminister Marco Buschmann den Durchsuchungsplänen von Innenministerin Nancy Faeser eine Absage. Buschmann zur Bild-Zeitung wörtlich: Es wird keine Befugnisse zum heimlichen Schnüffeln in Wohnungen geben. Im Staat des Grundgesetzes machen wir so etwas nicht. Das wäre ein absoluter Tabubruch. Der Hintergrund: Bislang dürfen Wohnungsdurchsuchungen nur offen durchgeführt werden. Betroffene müssen also unmittelbar zuvor informiert werden. Zudem muss ein Zeuge anwesend sein, oft die Betroffenen selbst. Diese Rechtstradition will Faeser nun aufgeben und argumentiert mit dem islamistischen Terrorismus. Im Falle von Terrorgefahr soll das Bundeskriminalamt sich auch heimlich Zugang zu Wohnungen verschaffen können, als so wörtlich Ultima Ratio. Voraussetzung dafür ist ein richterlicher Beschluss. Das BKA kann den Zugang dann nutzen, um zum Beispiel heimlich Tatmittel wie Sprengstoff auszutauschen. Auch die Installation von Überwachungssoftware oder die Online-Durchsuchung von Computern sollen erlaubt sein, sofern ein Richter dies genehmigt hat. Festgehalten ist das alles in Faesers unabgestimmten Entwurf für ein neues BKA-Gesetz, der vor wenigen Tagen bekannt wurde. Buschmann erinnert nun in der Bild-Zeitung daran, dass er als Justizminister auch Verfassungsminister ist. Der FDP-Politiker betont, sollte jemand die heimliche Durchsuchung vorschlagen, werde dies weder das Kabinett passieren, noch eine Mehrheit im Parlament finden. Namentlich erwähnt er Faeser dabei nicht. Eindeutig verfassungswidrig wäre eine heimliche Durchsuchung allerdings wohl nicht. In Artikel 13 des Grundgesetzes ist zwar die Unverletzlichkeit der Wohnung festgelegt, aber es sind eben auch Ausnahmen für die Durchsuchung zugelassen. Ob Durchsuchungen dabei offen oder heimlich stattfinden können, darüber sagt das Grundgesetz nichts.
Der Sabotageverdacht am NATO-Stützpunkt Geilenkirchen hat sich so schnell in Luft aufgelöst, wie er aufgekommen war. Was den Bundeswehrstandort Köln-Wahn angeht, so laufen die Ermittlungen noch. Hier waren ein Loch in einem Zaun und auffällige Werte beim Trinkwasser festgestellt worden. Katharina Hamburger mit Reaktionen.
Morgen Nachmittag sollen erste Ergebnisse der Untersuchung von Trinkwasserproben in der Kaserne Köln-Wahn vorliegen. Das sagte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr unserem Hauptstadtstudio. An dem Standort, an dem unter anderem die Flugbereitschaft der Bundeswehr ihren Sitz hat, waren gestern auffällige Wasserwerte festgestellt worden. Techniker sollen dann bei der Überprüfung eine Person gesehen haben, die geflohen sein soll und bislang offenbar auch nicht gefunden worden ist. Außerdem wurde ein Loch im Zaun des weitläufigen Kasernengeländes entdeckt. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Es besteht der Verdacht eines Sabotageversuchs. Den gab es gestern auch in Bezug auf einen zweiten Militärstandort. Eine Person soll über ein Tor des NATO-Stützpunktes in Geilenkirchen geklettert sein und versucht haben, auf das Gelände zu kommen. Hier gab es allerdings mittlerweile Entwarnung. Nach dem Vorfall in Köln-Wahn waren auch in Geilenkirchen die Wasserwerte überprüft worden. Allerdings gab es hier keine Auffälligkeiten. Verteidigungsminister Boris Pistorius mahnte im Magazin Spiegel zur Wachsamkeit. Selbstverständlich überprüfe man nach diesen Vorfällen die Absicherungspläne und passe diese bei Bedarf an, so der SPD-Politiker. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Manuel Höferlin, mahnte im Deutschlandfunk an, Deutschland müsse wehrfähig sein.
Und das nicht nur im Äußeren mit der Bundeswehr, sondern auch in der inneren Einstellung, in der inneren Organisation. Unsere Gesellschaft muss resilient aufgestellt sein.
Höferlin spricht von einer Vielzahl von Versäumnissen, die in den vergangenen 5 bis 15 Jahren hingenommen worden seien.
Die möglichen Angriffe auf die Bundeswehr und NATO-Standorte zeigen, egal wie jetzt die Untersuchungen ausgehen, ob das jetzt wirklich versuchter Terroranschlag war oder was auch immer, zeigen jedenfalls, wo die Angriffsvektoren, wo die Schwachstellen sein könnten, auch für andere. Und deswegen müssen wir an vielen, vielen Stellen da noch deutlich besser werden.
Der CDU-Außen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, es seien Spekulationen, ob Russland hinter der möglichen Sabotage stecke. Allerdings passe es zur Art und Weise, wie das Regime vorgehe. Die Aktion könne aber auch aus dem Bereich des Linksextremismus oder des Islamismus kommen, so Kiesewetter.
Wichtig ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, im Fokus von Russland zu stehen. Russland sieht uns als Kriegsziel und deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass Russland mit seinem hybriden Krieg nun auch gegen Bundeswehreinrichtungen vorgeht.
Sagte Kiesewetter, der Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium ist. Er forderte zudem eine Stärkung der Nachrichtendienste. Debattiert wird aber nicht nur über die Sicherheit militärischer Einrichtungen, sondern auch ziviler kritischer Infrastruktur. Hierbei geht es sowohl um den Schutz vor Sabotage durch ausländische Staaten oder extremistische Gruppen, aber auch um Blockaden, wie durch die sich selbst so bezeichnende letzte Generation. Die Klimaaktivisten haben heute Morgen erneut den Flugverkehr an den Flughäfen Berlin, Nürnberg und Köln-Bonn lahmgelegt. Gefährlich, dumm und kriminell nannte Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Aktion.
Diese Chaoten, die Landebahnen oder Rollfelder blockieren, riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von anderen. Aber außerdem ist es auch für Menschen, die den hart verdienten Urlaub angespart haben, den antreten wollen, mehr als ärgerlich.
So Sozialdemokratin Faeser. Um zu verhindern, dass unbefugte Personen unter anderem auf das Rollfeld kommen, will die Koalition das Luftsicherheitsgesetz verschärfen. Ein entsprechender Entwurf ist im Juli vom Kabinett verabschiedet worden und muss nun noch durch den Bundestag. Es sieht unter anderem Strafverschärfungen vor, wenn jemand unberechtigt auf das Flughafengelände eindringt und dabei zum Beispiel ätzende Stoffe oder ein Messer dabei hat. Die Bundesregierung sieht aber auch die Flughafenbetreiber in der Pflicht, das Gelände besser zu schützen. Um kritische Infrastruktur wie Flughäfen abzusichern, plant die Bundesregierung auch ein sogenanntes diskretes Dachgesetz. Nach wie vor hängt der Entwurf aber noch in der sogenannten Ressortabstimmung fest, also in der Abstimmung zwischen den Ministerien, bevor er ins Kabinett geht.
Katharina Hamburger berichtete und jetzt haben wir noch für Sie den Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen, zusammengestellt von Ina Giebauer und präsentiert von Katrin Degenhardt.
Es geht um die erneuten Protestaktionen der Klimaaktivistengruppe Letzte Generation an mehreren deutschen Flughäfen. Die Heilbronner Stimme moniert, bei allem Verständnis für das Hauptziel der Aktivisten, dem raschen Ausstieg aus den fossilen Energien, sind solche Aktionen schlichtweg kontraproduktiv. Eingriffe in den Luftverkehr sind extrem gefährlich. Deshalb sollte der Gesetzgeber solche Aktionen mit aller Härte bestrafen, die das Gesetz hergibt. Drei Jahre lang haben die Weltuntergangsapostel Autofahrer auf die Palme gebracht und damit maßgeblich dazu beigetragen, das berechtigte Anliegen des Klimaschutzes zu diskreditieren, heißt es in der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder. Begriffen haben sie das offenbar bis heute nicht. Aber auch Einrichtungen der kritischen Infrastruktur scheinen überfordert zu sein mit ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Aktivisten durch ein einfaches Loch im Zaun auf Flughafengelände gelangen können, dann können das Saboteure oder Terroristen erst recht. Klimakaoten, Klimaradikale, Terroristen. Die Vorwürfe, die sich die Aktivisten anhören müssen, sind heftig, findet die Tageszeitung Taz. Dabei ist der Protest der Aktivisten friedlich, legitim und notwendig. Um nicht in eine Katastrophe zu laufen, müssen wir unser Leben ändern. Allerdings ist die Gesellschaft nicht bereit für diese Veränderungen. Für unser kleines, heutiges Glück soll bitteschön alles so bleiben, wie es ist. Die letzte Generation stört dieses Idyll und deshalb wird ihr Protest von der Mehrheitsgesellschaft kriminalisiert. Die Rheinische Post aus Düsseldorf kommentiert den heutigen Jahrestag der Machtergreifung durch die Taliban in Afghanistan. Inzwischen sind die Taliban seit 3 Jahren an der Macht. Gerade Afghaninnen haben unter den Steinzeit-Islamisten keine Zukunft. Und Deutschland hat wieder einmal zu viel versprochen. Denn trotz anderslautender Bekundungen wird endgültig klar, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, zieht sich zum Jahresende aus Afghanistan zurück. Und die lokalen Beschäftigten werden wieder einmal im Stich gelassen. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus ergänzt, am Hindukusch wurde einst unsere Sicherheit verteidigt. Jetzt häufen sich die Vorschläge, mit den Taliban zu reden, vor allem um Abschiebungen zu ermöglichen. Einst wollten die Deutschen helfen, am Hindukusch hatten Millionen Menschen gehofft, ihr Leben würde mit westlicher Hilfe besser werden. Wenn solche Menschen nun glauben, ihre Hoffnungen bei uns verwirklichen zu können, schlägt ihnen immer mehr Kälte entgegen. Das ist Verrat, auch an uns selbst.
Die Presseschau war das, präsentiert von Katrin Degenhardt. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt's hier Fazit mit Wladimir Balzer. Eines der Themen in einer eigenen Liga zum Tod der Schauspielerin Gina Rowlands. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.